Experience holiday cheer at Tanger Outlets with savings up to 70% off your favorite brands. From fragrances to accessories and the latest styles, discover the best gifts for everyone on your list. Save big at Nike Factory Store, Michael Kors, Under Armour, Coach, Polo Ralph Lauren, Kate Spade New York, and so many more. Unwrap the best at Tanger Outlets. Hundreds of brands, endless gifting options. Plan your trip at tanger.com.
Unmoralische Frage. Als bei den Olympischen Spielen 1972 in München Palästinenser israelische Athleten getötet haben, war der große Satz, der durchaus umstritten war, the games must go on, also die Spiele müssen weitergehen. Die Olympischen Spiele wurden nicht abgebrochen. Wäre es ein Zeichen von Standhaftigkeit gewesen, den Weihnachtsmarkt weiter offen zu lassen und als eine Art der Bewältigung, als ein Ort der Begegnung, des gemeinsamen Trauerns? Wäre das jetzt nicht bis zum Fest eine Möglichkeit gewesen, diesen Ort nochmal mit Liebe aufzuladen? Ich sag's mal ganz pathetisch.
Familienpackung, der mutmachende, der Mutmach-Podcast mit Paul Suse und Hajo Schumacher. Dreimal die Woche frisch vom Küchentisch mit politischer, psychologischer und jugendlicher Kompetenz. Immer überraschend, provozierend und saukomisch.
Ich habe mich fast das ganze Wochenende nur von Suppe ernährt. Dementsprechend fühle ich mich super. Ja. Ich hoffe, dir geht's auch gut. Ich bin total weihnachtlich. Ich fühle mich innerlich total warm. Ich weiß auch nicht, das Wetter ist irgendwie kacke, aber...
Ich bin da ein bisschen anders. Ich will dir mal was vorspielen.
Ja. Das klingt wie schwerste Reklamation bei einer Großveranstaltung.
Ja.
Nazis raus.
Genau, Nazis raus. Und zwar war das bei einem Drittligaspiel Rot-Weiß Essen gegen VfB Stuttgart 2. Dort war eine Schweigeminute für Magdeburg anberaumt. Dann hat ein einzelner Rufer Deutschland den deutschen Ausländer rausgeschrien.
Oh, Decker.
Gleichzeitig hing ein großes Banner Solidarität mit Magdeburg auf der Tribüne. Und als dieser einzelne Rufer in die Schweigeminute rein dieses Deutschland den Deutschen gesetzt hat, das ganze Stadion hat sich empört und Nazis raus gerufen. Das ist vielleicht eine etwas mutmachende Nachricht in diesen Zeiten. Ich weiß nicht, wie hast du die Vorgänge in Magdeburg wahrgenommen?
Absolut verrückt. Meine Partnerin kam auf einmal mit den News, als es gerade frisch passiert war, um die Ecke.
Mhm.
Und ich konnte mir zuerst überhaupt keinen Reim darauf machen und muss auch gestehen, dass ich mir in allererster Sekunde dachte, wir haben es jetzt erneut mit einem Terroranschlag zu tun.
Hatten wir auch.
Genau.
Allerdings mit einem anderen.
Genau, eine andere Art von Terror. Die verschiedenen Debatten, die jetzt rund um diese Thematik erneut aufgeflammt sind, wie zum Beispiel Sicherheitskonzepte.
Naja, das ist schon berechtigt, ne?
Spannend, vor allem, wenn man weiß, dass ein ähnlicher Anschlag genau auch mit einem Fahrzeug so auf einem Weihnachtsmarkt verübt wurde. Also
vor 8 Jahren saß dein Onkel hier auf dem Sofa, vor ziemlich genau 8 Jahren, der war eine Stunde vorher auf dem Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz gewesen.
Ja, ja.
Also den hätte es erwischen können, das war ganz schön dicht dran. Was mich irritiert, ist die Geschichte des, soweit man sie kennt, des Täters.
Mhm.
Ein Einwanderer, ein studierter Mediziner, der hier in Deutschland seine Facharztausbildung zum Psychiater gemacht hat, der auch gearbeitet hat als Psychiater, gleichzeitig offenbar Fan der AfD und von Elon Musk war. Und der passte so überhaupt nicht in unsere Stereotypen von Terrorist.
Mhm.
Und ich habe da mit deiner Mutter, liebe Suse, schönen Gruß, die dritte Hostin hier im Bunde, die ja auch Psychologin ist, darüber geredet, über das Thema Kränkung. Ich will jetzt gar nicht, um Gottes Willen, ich will jetzt gar nicht zu viel Tätererklärung abliefern. Hm. Aber kannst du dir vorstellen, du kommst in dieses Land, du bist Mediziner, du hast das Gefühl, du tust so alles, was von dir erwartet wird und du findest trotzdem keinen Anschluss. Du bist immer noch der Fremde und dann versuchst du, klar, irgendwie vielleicht auch ein bisschen narzisstisch oder so, versuchst du für Aufmerksamkeit zu sorgen, richtest dich gegen dein Heimatland als Islam-Konvertit sozusagen, der die eigene Religion ablehnt und postest überall irgendwelches wirre Zeug und kriegst trotzdem keine Aufmerksamkeit. Hm. Der hat ja so häufig gewarnt davor, dass er irgendetwas tun würde. Ja, ja. Keiner hat es so viel dann auch zum Thema Sicherheitskonzept. Da frage ich mich, wie viele dieser Leute gibt es und was ist eigentlich mit Polizei und Sicherheitsbehörden?
Es soll ja wohl gewarnt worden sein auch.
Ja, ja, mehrfach.
Ja, ja.
Aber ich weiß es von deiner Mutter, die ja auch häufiger mal so Krisentelefonen, ich sag mal so eine Art Sorgentelefonen gearbeitet hat. Wenn du jeden Tag Dutzende oder Hunderte solcher Anrufe überall hast, ob das bei der Polizei ist, bei Landeskriminalämtern oder, wie viele kannst du ernst nehmen? Hm. Wie viel bist du überhaupt in der Lage, dahinterher zu gehen? Hm. Wie viele musst du einfach als Spinner abtun? Also es ist so leicht, jetzt hinterher zu sagen, ja, die Sicherheitsbehörden haben versagt. Das ist ja immer die Antwort, die Sicherheitsbehörden haben versagt.
Ja, stimmt schon.
Das sagt man immer hinterher. Das ist alles genauso wie mit dem Sicherheitskonzept. Das war jetzt eine Rettungsgasse. Die brauchst du natürlich. Stell dir vor, auf dem Weihnachtsmarkt passiert was. Jemand muss schnell ins Krankenhaus und da kommt kein Krankenwagen durch.
Nee, klar.
Auf der anderen Seite, wenn ich mir unseren Weihnachtsmarkt hier am Breitscheidplatz angucke, wie viele Betonquader riesig groß da rumstehen, fragt man sich auch, wie kann da einer mit dem Auto einfach so rumfahren? Also viele ungeklärte Fragen aus Magdeburg. Ich fand es ehrlich gesagt, soweit ich das beurteilen kann, angemessen, wie die Oberbürgermeisterin Frau Boris reagiert hat. Ich fand es auch angemessen, wie die demokratischen Parteien versucht haben, jetzt nicht sofort mit irgendwelchen Hau drauf Parolen das zu instrumentalisieren.
Ja, und Magdeburg war auch der Grund, dass ich mit Frank Staus nochmal ausführlich gesprochen habe. Wir machen ja dieses Wahlkampfspezial 61 Millionen, die nächste Folge am ersten Weihnachtstag. Wir hatten da schon was vorproduziert, aber Frank und ich waren der Meinung, Magdeburg verändert auch diesen Wahlkampf. Wir wissen es von Hochwässern und Reaktionen darauf, wir wissen es von Migrationsbewegungen, von dramatischen Ereignissen, Katastrophen, Unglücken, dass die durchaus nochmal einen Wahlkampf fundamental verändern können. Und deswegen haben wir ausführlich zu Magdeburg und den Folgen gesprochen. Was mich besonders bewegt, ist dann auch die Fähigkeit dieser Wahlkämpfer, so das ganze Emotionale, was einen gefangen hält, einfach mal in den Schrank zu sperren und zu sagen, so, wir müssen jetzt mal ganz eiskalt darauf blicken, wie reagiert die Konkurrenz, wie reagieren wir. Muss man immer brutal aufpassen, dass man das Leid von Menschen nicht instrumentalisiert. Ja, und alles, was damit zusammenhängt und was das für die Bundestagswahl im Februar 2025 bedeutet, das hört ihr am ersten Weihnachtstag. Ja, herzlich willkommen. Hier sind die Mutmacher zur Wochenschau. Paul und Hajo Schumacher, der eine Journalist und, ja, wie soll ich sagen, professioneller Rummeiner. Ich bin Gartenlandschaftsbauer, Musiker und die jugendliche Komponente, die jugendliche Kompetenz.
Wie lange wir das wohl noch spielen können. Wir kommen zur ersten Rubrik.
Haken dran.
USA. Alles, was da drüben passiert, egal ob PDD, Elon Musk, Donald Trump.
Ja, bei mir sind es Christian Lindner und Robert Habeck. Ihr müsst jetzt sehr stark sein da draußen. Die kommen nicht vor.
Volkes Stimme.
Du hast es natürlich wieder nicht mitbekommen, aber du hast jede Menge lobender Zuschriften bekommen auf unsere Freitagsfolge, wo wir ja mal so durch mein Leben gegangen sind als Freiberufler, Thema Neuanfänge, Sachen sein lassen. Deine sensible Gesprächsführung wurde mehrfach gelobt und es kam eine interessante Mail, der Betreffende weiß, von wem sie kommt, um Irritation zu vermeiden, sage ich den Namen mal nicht. Wir haben über den Versicherungschef, den Krankenversicherungschef geredet, der in New York von einem Einzeltäter erschossen worden ist, was wiederum den Blick gelenkt hat auf das System der Krankenversicherung in den USA. Nur Reiche können sich Gesundheit leisten. So, und unser Hörer, schönen Gruß, vergleicht jetzt den Mord an diesem Krankenversicherungsmensch mit dem Mord eines russischen Generals, der ja in Moskau, als er auf einen E-Roller gestiegen ist, da war eine Sprengladung drunter montiert und ist quasi auch öffentlich hingerichtet worden. Sagt ja, dieser General habe ja auch ganz viele Menschen auf dem Gewissen und handle zum Nachteil großer Bevölkerungsgruppen. Und ob man das irgendwie vergleichen könnte, weil bei dem Tod des russischen Generals waren die Trauerbekundungen unsererseits jetzt nicht so groß. Niemand hat gesagt, das ist nicht okay. Mm. Meine Antwort war erstmal, naja, sorry, das eine ist Krieg und das andere ist halt nach wie vor Rechtsstaat. Mm. Seine Frage, die er nur stellte, war, darf man einen General, der tötet, darf man den umbringen? Und ist es nicht eigentlich moralisch auch fair, einen Versicherungsmanager, der auch vielfach Leben auf dem Gewissen hat, Klammer auf, was nachzuprüfen wäre, kann man das irgendwie vergleichen. Ich fand's steil.
Ich find's auch eine steile These. Finde ich fast fast mal eine nähere Betrachtung wert.
Ja, weil ich komme nämlich jetzt noch mit einem zweiten Beispiel. Das habe ich heute im Gespräch mit einem guten Freund gehört. Der sagte, eine Ukrainerin, die er kennt, sei ein wenig irritiert gewesen wegen der vielfachen bekundeten Trauer in Deutschland wegen Magdeburg. Die sagte, seit dem 24. Februar 2022 haben wir in der Ukraine jeden Tag ein Magdeburg. Mhm. Jeden Tag werden unschuldige Menschen durch einen Terroristen getötet und jeden Tag haben wir auch 200 Verletzte. In diesem Fall ist es leider der russische Staatschef und heißt Putin. Und da sind die Trauerbekundungen längst nicht so groß wie jetzt in Magdeburg. Auch da finde ich, man kann nicht alles vergleichen, was hinkt.
Ja.
Aber ich finde den Gedanken für eine Außenstehende, die jetzt nicht zur deutschen Mehrheitsgesellschaft gehört und jetzt vielleicht auch nicht so ganz dicht an Magdeburg dran ist, diese Betrachtungsweise, wohin man seine Trauer oder Betroffenheit lenkt.
Es ist halt auch immer ein Aufmerksamkeitsding letzten Endes. Also die Frage ist ja auch, wie lange uns Magdeburg jetzt beschäftigt. Das neue Jahr bringt immer diesen Geist des Umbruchs und des Neustarts mit sich. Hm. Und da wird dann vielerorts, ich korrigiere mich, falls ich da falsch liege, auch politisch gern mal ja positiv in die Zukunft geguckt, weil jetzt steht ja ein neues Jahr
ja
vor der Tür, ein neues Wirtschaftsjahr. Und klar, da muss man dann natürlich hier und da ein bisschen einsparen. Bei uns in Berlin, glaube ich, 3 Milliarden. Aber hey, so ist das. Ne? Und wir müssen hier zusammen trotzdem durchkommen und das Ganze irgendwie besser machen. Also ich glaube, letzten Endes ist es eine Aufmerksamkeitsdebatte, die man da, glaube ich, in beiden Fällen führt. Also egal, ob bei dem General, der von dem Usbeken umgebracht wurde oder dem CEO der Gesundheitskrankenkasse oder hier bei uns in Magdeburg oder in der Ukraine.
Gleichzeitig möchte ich darauf hinweisen, dass dieses Vergleichen von Menschen, die ums Leben gekommen sind, immer eine heikle Geschichte ist. Das ist dieses klassische Whataboutism. Ne? Einer kommt ums Leben und sagt mir, aber was ist mit den Kindern in Burkina Faso? Da kommt man schnell in Teufelsküche.
Und wir sind ja immer noch bei Volkes Stimme. Und apropos Vergleichen, mit Udo Butter haben wir jetzt mit einem Reel zu unserem neuen Song Uniform, in welchem wir ja textlich durchaus ja Menschen den Machtmissbrauch aufgrund von ja uniformiert sein irgendwie geil erscheint, zur Pelle rücken.
Ja,
doch eine sehr rege Kommentarspalte.
Seid ihr viral gegangen?
Nö, das nicht, aber wir haben jetzt unsere ersten Hater. Oh. Und insofern habe ich verschiedenste Vergleiche gelesen und ich kann auch, manche stimmen halt auch manchmal. Also,
aber was sagen denn die Hater?
Ich weiß nicht,
Ich stehe dem Song gegenüber auch nicht ganz frei von,
ja,
wie soll ich sagen, Zuckungen.
Ja, Hauptsache tanzbar ist ja immer meine Devise und insofern finde ich den Song absolut ein Hit. Da steht dann sowas wie linker Abfall. Das Ding ist,
gut, das stimmt ja.
Unser Frontmann Johnny macht einen super Job, da wirklich die hässlichsten Sachen auch direkt wegzumoderieren. Ich bin deinen Weg am Anfang gegangen, habe einfach alles geliked.
Ja.
Also ich dachte, kill it with love, also nur die Liebe ist die Antwort.
Ja.
So viel zu Volkes Stimme, ich finde das super. Also ich bitte euch, hasst mich.
Wir kommen zur Innenpolitik.
Der Untergang der Woche.
Ja, absoluter Untergang für mich. Dieses ganze innenpolitische Gesundheitsfiasko rund um das Hype-Thema Dubai-Schokolade.
Das ist der Hammer, oder?
Ja, ja, genau. Also du, guck mal, du hast auch schon davon mitbekommen. Insofern ja, muss es wirklich
also nicht mitbekommen. Genau. Du schmierst irgendwo Pistazie drauf und sagst auch Dubai.
Auf einmal bei Rewe an der Kasse auftaucht, so aus dem Nichts, dann für 10 Euro irgendwelche Dubai-Schokoladenbars da angeboten werden. Nun stellt sich heraus, alle 8 Stichproben sind durchgefallen. Schimmelpilzgifte, Palmöl, wo kein Palmöl drin sein soll. Das Ganze halt wirklich einfach nur durch Social Media durch die Decke gehypt und damit hat die Nachfrage einmal mehr das Hirn des Angebots gefressen.
Wobei es versuchen ja ganz viele Dinge digital viral zu gehen. Was hat Dubai-Schokolade, was andere Sachen nicht haben?
Böse Zungen behaupten tatsächlich eine Finanzierung von mehreren Millionen Dollar, die gezielt in strategisch wichtigen Abständen Influencern diese Schokolade zugespielt hat, sodass das halt immer quasi ne, eine Woche da, eine Woche da.
Also von der Stadtregierung, von Dubai, als Standortmarketing?
Ich wollte jetzt erst sagen, von der Firma, die tatsächlich diese Schokolade vertreibt.
Ja.
Das war zumindest die Version, die ich gehört habe. Auf der anderen Seite habe ich ja auch schon mal vom sogenannten Gastro oder der Gastro-Diplomatie erzählt, wo es ja tatsächlich Thailand gelungen ist, sich hier ein Image aufzubauen durch den kulinarischen Einfluss, dass alles super ist und man da die ganze Zeit Kokosnusswasser trinken kann.
Also meine Erklärung ist, Dubai ist ja so komischerweise so ein Traumort. Viele Menschen träumen davon, mal nach Dubai zu fahren.
Ich weiß nicht warum.
Weil man da in der Wüste shoppen kann.
Ich weiß
und
nicht,
weil
warum.
Man unter dem Krummsäbel der Scharia dort am Strand liegen kann.
Echt, geht mir echt ab. Weiß ich echt
so
nicht.
Und Schokolade ist natürlich was, das geht immer. Und vielleicht ist die Kombination so ungewöhnlich. Ich fand ja die ganzen Memes dazu wahnsinnig lustig, ne? Was es alles gab. Dubai Pommes, Dubai Kartoffeln, Dubai Fahrräder. Einfach irgendwo Pistazie drauf schmieren und fertig ist die Laube. Hast du sie jemals gegessen, ist die Frage.
Ja, natürlich. Also tatsächlich, die Schokolade an sich, von die da überall auf Social Media beworben wurde, nicht. Mm. Aber ich bin hier in Berlin in einen super bestandorteten Laden gegangen, ja. Irgendwo unter den Linden.
Ja.
Und habe für meine Partnerin, die Anfang November Geburtstag hatte,
ja.
Mit Pistaziencreme und Künefe, Engelshaarfäden durchsetzte Biskuitstapel gekauft.
Also Dubai-Biskuits.
Dubai-Biskuitstapel.
Okay.
Das war großartig. Es war viel zu süß.
An mir ist das irgendwie komplett vorbeigegangen. Ich habe das einfach nur kopfschütteln zur Kenntnis genommen. Mein innenpolitisches Thema ist nochmal Magdeburg. Ich war wirklich beeindruckt, wie diese Stadtgesellschaft in Form von Gottesdiensten und Schweigeminuten und so weiter zusammengehalten hat. Und ich glaube, das ist die einzige Möglichkeit, mit so einem kollektiven Schreckenserlebnis umzugehen, indem man sich einfach unterhakt bei seinen Nächsten und Nachbarn beieinander klingeln und sich Beistand leisten. Da kommen die Kirchen dann auch wieder ins Spiel. Auf einmal rennen die Leute dann wieder in die Kirche, weil es dann doch auch gerade zu Weihnachten so der letzte Ort ist. Unmoralische Frage, als bei den Olympischen Spielen 1972 in München Palästinenser israelische Athleten getötet haben, war der große Satz, der durchaus umstritten war, the games must go on, also die Spiele müssen weitergehen, die Olympischen Spiele wurden nicht abgebrochen. Wäre es ein Zeichen von Standhaftigkeit gewesen, den Weihnachtsmarkt weiter offen zu lassen und als eine Art der Bewältigung, als ein Ort der Begegnung, des gemeinsamen Trauerns? Oder hältst du es für richtig, einfach zu sagen, so, Schluss jetzt?
Also so wie ich das verstanden habe, war ja auch der immer noch Bundeskanzler vor Ort tatsächlich.
Ja, ja, schon richtig. Und aber der Weihnachtsmarkt ist ja direkt beendet worden.
Ja, ja, schon klar. Aber es wurde sich ja nochmal dort getroffen.
Ja, ja, schon klar.
Und nochmal dort.
Aber wäre das jetzt nicht bis zum Fest eine Möglichkeit gewesen, diesen Ort nochmal mit Liebe aufzuladen? Ich sag's mal ganz pathetisch.
Ich muss ehrlich sagen,
kurz für mich drüber nachgedacht.
Naja, für mich hat der Weihnachtsmarkt auch tatsächlich dahingehend eher so eine heilende gesellschaftliche Wirkung.
So.
Bei mir klingelt da immer direkt Harry Potter und das Dorf Hogsmeade, wo es irgendwie warm aus irgendwelchen Zimmern leuchtet. Also das ist,
genau,
ist so ein, es versprüht eine gewisse Anziehungskraft in der kalten Jahreszeit.
Ja, kann man dann Last Christmas hören und locker dazu schunkeln? Oh, wahrscheinlich nicht. Ne? Man hätte die Musik,
Man hätte
die Musikauswahl ändern.
Genau, und dann hätten die Playlisten angepasst werden müssen und dann hätte man da, also ich glaube, das wäre eine durchaus bedrückende Veranstaltung geworden und insofern glaube ich, dass der Umgang, so wie er gerade in Magdeburg geschieht und ich hoffe, dass er für alle so geschieht, wie sie ihn brauchen, gerade genau angemessen ist.
Draußen vor der Tür.
Du wolltest ja nicht über Elon Musk reden, aber ich komme leider nicht umhin, weil dieser Mensch meinte, nach Magdeburg erstmal mitteilen zu müssen, dass Olaf Scholz an allem schuld sei und ohnehin der Letzte. Das fand ich schon ein bisschen sehr übergriffig. Erstens mal war der Attentäter offenbar ein Elon Musk-Fan, also einfach nur mal Augen auf bei Schuldzuweisungen. Und zweitens erkennt man da womöglich ein Muster, dass dieser Halbpräsident aus den USA, und ich glaube, er fühlt sich noch ein bisschen mächtiger, dass der jetzt meint, sich in die Weltpolitik einmischen zu müssen und überall auf der Welt Wahlen und Wahlergebnisse zu kommentieren. Das ist ja eine klare Ansage, ne? So dieser Scholz muss weg. Das darf der sagen, das ist Meinungsfreiheit. Auf der anderen Seite mit dieser gigantischen Macht von über 200 Millionen Twitter- oder X-Followern entwickelt sich da etwas, was glaube ich für uns alle neu ist, dass der Superinfluencer, der er ja am Ende auch ist, eine große politische Macht hat, mit der er nicht durch ein Mandat, durch eine Wahl ausgestattet ist. Ich finde, so in Kürze kann man sagen, einfach mal die Fresse halten, Elon.
Auf jeden Fall. Ich glaube halt, das können wir sagen, so viel wir wollen. Er hat sich halt einfach so eine Nachrichtenplattform gekauft.
Ja, ist so.
Und damit wird das jetzt einfach so weitergehen, dass solange er irgendwie der reichste Mann der Erde ist, wird das so weitergehen, dass wir irgendwie davon reden, jetzt irgendwelche Züge auf dem Mond zu bauen, anstatt das amerikanische Gesundheitssystem mal richtig anzugehen. Aber hey.
Was hast du draußen vor der Tür, draußen in der weiten Welt?
Ja, draußen vor der Tür. Es geht um eine Geschichte, die wollte ich eigentlich schon in der letzten Woche anbringen. Ich hoffe, ich finde sie jetzt nochmal schnell. Aber es geht um ein Projekt, und zwar eine Cargo-Strecke auf dem Mond zu bauen.
Aha.
Und zwar für Güter, die man auf dem Mond abbauen kann.
Seltene Erden.
Ich glaube, Northam Gunnum oder so heißt das die Firma, die das Ganze anbieten möchte. Und das Spannende ist ja tatsächlich, dass es auf dem Mond nur deshalb runde Einschlagskrater gibt,
weil
die Partikel sich quasi kurz flüssig und deshalb sind das immer perfekte Kreise, die da irgendwie auf der Oberfläche entstehen.
Aber was hat das jetzt mit einer
Zugtransportstrecke?
Achso, du wolltest einfach nur unnützes Wissen loswerden.
Genau, ich wollte einfach nur die Zeit überbrücken, in der ich versucht habe, diese Geschichte von letzter Woche wiederzufinden. Ich hoffe, dass sie jetzt sich hinter diesem Link verbirgt. Das wäre natürlich großartig. Der Raumfahrt-Paketlieferdienst, der ist es natürlich nicht. Aber das wäre auch nicht schlecht gewesen.
Okay, ihr seid gerade Zeugen, wie Paul sich perfekt vorbereitet
kurz,
nach seiner Geschichte.
Ich wollte gerade sagen, es ist kurz vor Weihnachten. Ich bin überhaupt nicht vorbereitet. Ich habe ja gesagt, ich versuche diese Folge auch viel mit Liebe zu überbrücken.
Sollen wir mal kurz eine Rubrik springen?
Das kannst du dir nicht ausdenken.
Kannst du dir nicht ausdenken. Grimms Märchen kennen wir alle, ne? Jetzt sind 200 dieser Grimmschen Volkserzählungen sind mal durchsucht worden, welche Figuren, welche Archetypen da am häufigsten auftauchen. Mhm. Und ich gebe dir mal drei zur Auswahl. Die Prinzessin, der Prinz, der König oder das Schloss. Was taucht am häufigsten in diesen 200 Erzählungen auf? Ja, falsch, es ist der König.
Oh.
55 Mal, die Prinzessin 50 Mal, dein Prinz nur 39 Mal.
Oh.
Ach hier, und das Schloss 45 Mal.
Okay.
Nächste Frage, wie häufig kommt ein Einhorn vor? Stimmt.
200, einmal. Ach so.
Eine Fee kommt auch einmal vor in Dornröschen.
Verrückt.
Der Riese wiederum, also ich erinnere mich.
Mindestens 12 Mal.
Das tapfere Schneiderlein, der Eisenhans kommt 10 Mal vor. Ja. Und jetzt machen wir noch mal ein bisschen was Schwierigeres, nämlich die böse Stiefmutter.
Oh, auch mindestens 50 Mal.
Klassischer Archetyp kommt 8 Mal vor. Oh. Der Apfel, ne, wir erinnern uns, der vergiftete Apfel.
Sehr biblisch.
Ja, 9 Mal.
Ja.
Die Vögel, immer so als Boten, auch manchmal so zwischenweltlich und so. Der Rabe wird gern genommen. 48 Mal. Der Fisch 13 Mal. Und die Katze, du bist ja ein Katzenmensch, steht für Vertrauen, List und Eigenwilligkeit 7 Mal.
Tierliebhaber.
Okay, du magst alle Tiere.
Genau.
Ach so, und hier Hexe, Zauberin, Zauberer auch noch 27 Mal. Das heißt, eine KI könnte wahrscheinlich aus diesem Cast hier das ideale Märchen zusammenstellen.
Mhm. Also ich habe es jetzt endlich gefunden.
Ah.
Northrop Grumman heißt die Firma natürlich, die einen DARPA Contract für eine Zugstrecke auf dem Mond gewonnen hat.
Aber und was soll eine Zugstrecke auf dem Mond? Ich meine, auf dem Mond gibt es ja keine Bahnhöfe.
Das Ganze soll vorbereitend, nachbereitend, unterstützend zu einer ersten Kolonie von Menschen auf dem Mond stattfinden.
Wie also, im Wilden Westen. Erst genau, eine Eisenbahn.
Ja,
erst eine Eisenbahn hin, der Rest geht von alleine.
Genau, dann die Bahnhöfe kommen dann schon und das findet man dann irgendwie heraus, wie man das wieder zurück zur Erde kriegt und alles.
Kleiner Profi-Tipp an dieser Stelle, vielleicht nicht die Deutsche Bahn mit dem Betrieb beauftragen,
auf keinen
dann wird das
Fall.
Nie was mit dem Mond.
Und das Ganze ist immerhin also eine DARPA-Ausschreibung gewesen. DARPA steht für Defense Advanced Research Projects Agency. Übersetzt etwa Agentur für fortgeschrittene Verteidigungsforschungsprojekte.
Family Affairs.
Zu den Family Affairs. Hast du deine Weihnachtsgeschichte, Geschenke alle zusammen?
Absolut nicht. Ich habe eins.
Ah, sehr gut für mich.
Ja.
Bist du im Weihnachtsstress, Paul?
Nö.
Weil du nicht willst, lehnst du das ab oder kommt der noch?
Weil ich mir denke, ich fühle mich schon so beschenkt von euch.
Mhm.
Einfach so, wie ihr seid.
Du bist so ein verlogenes Miststück. Also, Family Affairs von meiner Seite. Ich freue mich auf eine Woche mit euch. Ich habe einen Geheimtipp bekommen. Wir haben ja häufig Weihnachten die Siedler von Catan gespielt. Mhm. Es gibt ein neues Spiel.
Monopoly.
Nein, die Mensch ärgert mich. Nicht. Das heißt Arche Nova und ist so eine Art Siedler auf Crystal Meth.
Ja.
Also so 3 Ebenen mehr, sehr viel
so
komplexer. Und die entscheidende Frage ist, lohnt die Anschaffung dieses Spiels?
Boah.
Meinst du, wir werden uns da auf unsere alten Familientage nochmal reinbegeben?
Du hast dir doch gerade noch ein Weihnachtsgeschenk ergaunert, du alter Fuchs, wirklich.
Fuchs ist eine gute Überleitung.
Da wird die Nachtigall in der Pfanne verrückt.
Weißt du, was das hier ist? Das hier?
Nee.
Das ist ein Lurch.
Ach so.
Das ist meine Tiergeschichte. Das Ding heißt, Lurch steht hier. Das ist so eine Art Spachtel, ein großer Spachtel. Wenn du also ganz viele Zwiebeln geschält hast, was du ja pausenlos machst, weil du dich im Wesentlichen von Zwiebeln ernährst, dann kannst du das Schnittgut so mit einer Handbewegung mit diesem so aufnehmen und in die Pfanne schmeißen, wo man sonst immer mit spitzen Fingern, wo einem die Zwiebelstücke sonst so entgleiten.
Okay.
Und das führt mich zu einem sehr wichtigen Thema und du als Handwerker oder auch Handwerker weißt das auch. Es gibt so bestimmte kleine Sachen, die unterscheiden den Allerwelts- und Durchschnittshandwerker von einem Profi-Handwerker.
Mhm.
Was ist das zum Beispiel?
Also beim Kochen sind es auf jeden Fall scharfe Messer.
Scharfe Messer haben nicht alle Menschen.
Ja.
Ich finde auch so Pürierstäbe zum Beispiel, also Hochleistungspürierstäbe hat auch nicht jeder. Im Werkzeugkasten finde ich zum Beispiel Teflonband. Eine Rolle Teflonband weist Menschen als Profis aus, weil sie Schraubverbindungen dicht machen.
Oder auch immer irgend so ein Snake Oil. Also,
ja, WD-40.
Ja, aber das ist dann so WD-40, das man bei Opa in der Garage gefunden hat. Und es war schon ein bisschen angerostet, aber das riecht ganz komisch.
Und war ein Reichsmark ausgezeichnet.
Wirklich, also kommt durch alles. Also ist besser als Schwefelsäure.
Da muss ich jetzt nochmal ein Lifehack loswerden. Du bist ja nicht mehr so häufig an unserem Kühlschrank. Du hast ja inzwischen einen eigenen wie früher.
Ja, und ich bin auch dieses Mal, als ich heute hier zur Aufzeichnung gekommen bin, bin ich gar nicht zuerst zum Kühlschrank gegangen. Ne?
Nee, du gehst entweder zuerst zum Klo oder zum Kühlschrank, wenn du hier nach Hause kommst. Ja. Total irres Nestverhalten. So, vielleicht hast du gemerkt, dass die beiden unteren, da sind ja so Schubladen, ne? So Auszüge unten im Kühlschrank.
Das ist das Bio-Fresh-System.
Ja, abgesehen davon, aber die waren ein bisschen schwergängig.
Aha.
Und ich dachte, naja, der ist ja auch schon ein bisschen älter. Nee, eben nicht. Ein Pfund von deutscher Markenbutter.
Ja.
Der Satz, der lässt sich leider nicht MeToo-gerecht ergänzen. Ich bitte um Entschuldigung. Ich habe WD-40 auf die Gleitflächen dieser Kühlschrankschienen gepieft.
Vorsichtig. Jetzt sind sie beide einmal runtergefallen.
Oh, nein, überhaupt nicht. Du brauchst mit dem kleinen Finger, schnippst du sie langsam an und sie gleiten wie von Geisterhand da rein.
Du hauchst einmal.
Wer auch immer WD-40 erfunden hat, ich sage nur, wow. Ja. Shoutout an dieser Stelle.
Ja, wenn es halten muss, Gaffertape, und wenn es lose sein muss, wie die 40.
Ja, mit den beiden Sachen bist du in jedem Werkzeugkoffer gut ausgerüstet.
Da bist du Profi.
Deine Tiergeschichte.
Ja, Nachtigall in der Pfanne verrückt. Es geht bei mir um Hunde und das Phänomen der Riot Dogs.
Aha.
Und dieses Phänomen bezieht sich auf streunende Hunde, die vor allem bei politischen Protesten, also die werden ja in den meisten Fällen wirklich großflächig mit der Kamera abgelichtet, dafür gesorgt haben, dass es ja tatsächlich so einen Kultstatus und auch verschiedene Murals rund um diese Hunde in den Städten und zu den jeweiligen Konflikten entstanden sind. Mhm. Zum Beispiel Lukanikos in Griechenland, das heißt so viel wie Würstchen, und der wurde während der Proteste gegenüber den Sparmaßnahmen zwischen 2010 und 2012 bekannt.
Aha.
Die Besonderheit dieser Riot Dogs ist jetzt, dass sie entgegen, sagen wir mal, dem trainierten Verhalten der Polizeihunde sich den Protestierenden solidarisieren. Und natürlich sind es häufig auch streunende Hunde, die dann aus diesem Viertel kommen und irgendwo auch schon mit einzelnen Menschen vielleicht sowas wie Beziehungen aufgebaut haben. Aber es ist ein durchaus interessantes Phänomen, was besonders bekannt wurde in Ländern wie unter anderem halt Griechenland, Chile und der Türkei.
Spannend.
Ups, fast vergessen.
Fast vergessen. Wir, also unsere Adresse, unser Klingelschild wird ja unter Paketboten und Botinnen zu Höchstpreisen gehandelt, weil die wissen genau, bei Schumacher ist es immer irgendjemand zu Hause.
Ja.
Und hier kann man auch Pakete eigentlich für den ganzen Kiez abliefern.
Schrankwände.
Ja, genau, auch Schrankwände. Und ich möchte den Blick und auch das Portemonnaie nochmal richten auf diese Menschen, die zum Teil 12, 14 Stunden am Tag Trepp rauf, Trepp runter. Runter. Gibt ja dann auch so Experten, die ihr Katzenfutter gerne im großen Gebinde, so 35 Kilo, fünfter Stock ohne Aufzug bestellen, liefern lassen, nur damit die Treppen hochgeschleppt wird. Ich kann hier nur André zitieren, der sagt, ich bekomme Mindestlohn, 12,50 Euro die Stunde, seit 7 Jahren gab es keine Gehaltserhöhung. Der liefert Essen aus und sagt, ich bekomme keinen Cent Rabatt, wenn ich Essen über unseren Service bestelle. Also er hat nicht mal irgendeinen Mitarbeiter vor. Teil davon. Ein anderer sagt, er hat einen Trick, wenn er viele Stockwerke hochgehen muss, dann geht er besonders langsam, demonstrativ langsam, damit ihm dann die Leute entgegenkommen. Weißt du, und wenn da jemand nur so ein, zwei Treppenabsätze dir entgegenkommt, ist ja schon mal ein Gewinn. So, und jetzt, was glaubst du, verdient so ein Essenslieferant während einer Schicht, so 8-9 Stunden an Trinkgeld? Insgesamt, nicht pro Stunde, sondern insgesamt.
Während einer Schicht, 8 Stunden. 20 Euro.
Ja, es sind 8 bis 12.
Boah.
Und das finde ich wirklich wenig.
Ja.
Und er sagt, wenn er mal 5 Euro kriegt, das ist wie ein Sechser im Lotto, passiert praktisch nie. Ich möchte euch da draußen ermutigen, ey, wenn euch der Bote wieder
also
die
10% Bestellwert muss drin sein, ansonsten bestellt's nicht, ey.
Die 48 Weinflaschen irgendwo hinschleppt, ob in den Keller oder sonst wo, ey, drückt ihm einfach ein paar Mark in die Hand. Diese Menschen sind echte Helden des Alltags.
Ja, ich habe mir tatsächlich genau zu der gleichen Thematik eine Frage aufgeschrieben. Ist ja. Postbote inzwischen sowas wie ein saisonaler Beruf?
Also ich weiß es nur von unserem, den ich sehr schätze. Wir ja. plaudern gerne mal. Es gibt ja noch die guten Alten, die Angestellten, Festangestellten. Früher waren das, glaube ich, sogar Beamte bei der Deutschen Post. Und da werden, glaube ich, jetzt inzwischen immer wieder mal auch so Leichtlohn- oder Saisonkräfte dazugeheuert. Mhm. An manchen Tagen kommt auch gar keine Post. Also dieses zuverlässige, so 6 Tage die Woche, hat man gar nicht mehr. Durch PIN ist ja da nochmal so ein Billigangebot daneben bei entstanden. Meine Ermutigung, Leute zu umarmen und ihnen auch mal ein Trinkgeld zu geben, gilt natürlich auch für alle, die die Post bringen, klar. Mhm. Und ich wundere mich immer noch, wie viele Leute sinnlose Weihnachtskarten verschicken. Ja, wo irgendwelche blöden Texte stehen. Du kannst diese hingekrakelte Unterschrift kaum entziffern. Du weißt nicht, welcher Verband dir hier wieder
gratuliert.
Wozu auch immer. Mhm. Mann, ey, wenn dieses ganze Geld für irgendeinen guten Zweck verwendet würde und nicht für diese unsinnigen Weihnachtskarten. Ich fände es gut.
Ich auch.
Und was liegt an?
Bist du offiziell noch auf Schicht?
Ja.
Also auch am 23. heute, am vorweihnachtlichen Montag, bist du auch noch draußen am Rackern?
Ja.
Und zwischen den Jahren auch, an diesem ranzigen Freitag, diesem 27.?
Ja.
Ach komm.
Ja.
Aber das sind doch so Brückentagseinladungen.
Ja, aber du, dann rockt man die halt einfach einmal.
Und bist du alleine oder sind da andere auch noch, die sich freuen?
Ich glaube, da sind auch noch 2-3 andere Leidensgenossen. Es wird einfach.
Und macht ihr dann so Jahresendgeschichten wie Werkzeugpflege oder
zum
Inventur oder.
Ja, oder irgendwie, weiß ich nicht, nochmal gucken, ob man, weiß ich nicht, den Diesel auch richtig weggeschlossen hat.
Also mit anderen Worten, ihr macht euch richtig kaputt.
Genau.
Hast du dir noch was vorgenommen für diese Woche? Für diese Weihnachtswoche, für diese etwas zersplitterte?
Oh. Ja, ich wollte auf jeden Fall ein paar Mal in den Probenraum.
Ja.
Das habe ich mir vorgenommen. Ich wollte morgen noch ein paar Geschenke organisieren.
Ach, du, lass mal. Brauchen wir nicht. Wir schenken uns nichts, außer Liebe.
Ach, genau. Und beisammen sein. Ich freue mich sehr aufs Essen.
Ja, unser Kleiner.
Ich habe das Gefühl, ich habe noch gar nicht genug eingekauft.
Nee, das macht Fritz.
Ja, okay.
Ich habe mich mit 3 Leuten zu Walk and Talks verabredet. Mhm. Wir haben gesagt, ach, wir müssen uns mal wieder sehen. Und der erste Reflex ist, wir gehen essen. Und ich habe gesagt, sorry, deutsche Gastro, sorry, Berliner Pizzerien, lass uns mal nicht schon wieder essen gehen und schon wieder zu spät, zu lange, zu viel in uns reinstopfen. Lass uns stattdessen doch einen schönen, ausgedehnten Spaziergang im Grunewald oder im Tiergarten oder sonst wo machen.
Mhm.
Und freue ich mich total drauf, mit lieben Menschen durch die Natur zu streifen. Danke Jörg und Simone für dieses Wochenende, das war auch sehr schön. Und ja, das ist so mein Vorsatz für die Weihnachtstage.
Ja, klingt hervorragend.
Wir wünschen euch eine wunderbare Weihnachtswoche. Am ersten Weihnachtstag hört ihr Frank Staus und mich, 61 Millionen, das Wahlkampfspezial. Wir hatten eigentlich was vorproduziert, das ist jetzt ein bisschen für die Tonne, weil Magdeburg noch ein bisschen extra Arbeit. Euch zuliebe, es interessiert mich auch. Wir wünschen euch ansonsten frohe Festtage und hören uns, ja genau, an diesem ranzigen Freitag wieder, wenn Paul zur Dieselpflege schreitet. Tschüss!
Tschüssi!
Ein Podcast von Funke.